Herzlich willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten. Mein Name ist Fayas und ich interviewe immer freitags Leute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr. Heute spreche ich mit Sergei Kunz. Er ist Mitgründer der Plattform OneInch Network, einem DEX-Aggregator und Preisvergleichsprotokoll. Er erklärt uns, wie er durch das Gewinnen von Hackathons eine der spannendsten Applikationen in der Kryptowelt gebaut hat und wo er heute die größten Chancen und Risiken von DeFi sieht. Viel Spaß mit dem Interview. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute wieder mit einer sehr spannenden Persönlichkeit aus der Kryptowelt. Und zwar habe ich Sergei Kunz heute im Gespräch. Er ist Mitgründer der Plattform OneInch Network, einer der wichtigsten und spannendsten Applikationen in der DeFi-Welt. OneInch Network erlaubt es den Nutzern, durch unterschiedliche dezentralisierte Börsen die Liquidität zu überprüfen und Coins entweder zum günstigsten Preis oder schnellsten Weg zu tauschen. Sergei, herzlich willkommen und schönen Abend.
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, toll, hat das geklappt, Sergei. Du hast einen sehr spannenden Hintergrund, den traditionellen Hintergrund eines typischen Programmierers, der sehr jung angefangen hat, eigentlich Systeme auszuprobieren, zu programmieren etc. Ich habe gelesen, dass du bereits in jungen Jahren programmiert hast. Kannst du uns vielleicht von einer deiner besten Erinnerungen aus dieser Zeit erzählen? Was hat dir damals Spaß gemacht zu programmieren? Vielleicht ein Programm, das du geschrieben hast oder etwas, das dir Spaß gemacht hat?
Ja, also als ich meinen ersten Rechner bekommen habe, das war 2000 wahrscheinlich, ich habe das Ding auseinandergenommen, wieder zusammengebaut, habe mir angeschaut, wie das funktioniert. Und dann mal in der Schule hat der Lehrer mal erzählt von Webseiten und dass man die programmieren kann und dass wir ja keine Ahnung haben werden, wie man das baut. Dann dachte ich, okay, ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich herausgefunden, ich habe noch kein Internet gehabt, ich musste in die Bücherei gehen. So auf die Diskette was draufwerfen und dann nach Hause mitnehmen und dann zu Hause nochmal ausprobieren. Ich habe herausgefunden, dass man das eigentlich easy lernen kann. Und was mich fasziniert hat, ist, dass ich was erschaffen kann, was bauen kann und es gar nicht so schwer ist. Ja. Und ja, und irgendwie ein paar Monate später konnte ich dem Lehrer was anderes beweisen, ja, dass das eigentlich easy ist.
Ja. Konntest du eigentlich die Klasse übernehmen und dann bereits dem Lehrer auch schon Sachen wahrscheinlich zeigen?
Ja, irgendwann haben die mich ja dazu geholt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ja.
Ah, okay, super. Du hast mehrere Jobs bei unterschiedlichen Firmen gemacht, teilweise sogar in mehreren Jobs gleichzeitig gearbeitet, wenn ich das richtig gesehen habe. Woher kam diese Ambition?
Ich habe als Freelancer angefangen, 2007, glaube ich, parallel zu meinem normalen Job. Ich habe so kleine Aufträge angenommen, das war auch so okay mit meinem damaligen Chef ausgemacht. Ich bin mal zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich habe eine Idee. Die haben so einen Shop gehabt, so einen Webhandy-Shop, wo du Handys kaufen konntest. Da gab es sehr gute Tarife, Bundles und so, und das lief ziemlich gut. Dann habe ich dem gesagt, du Chef, ich habe eine coole Idee, ich mache Rebranding von dem. Und ich habe es Russian Mobile genannt und ich habe es anders gestaltet und anders auch präsentiert und habe über Russlands deutsche Social Media Networks quasi beworben und habe so nebenher nochmal ein bisschen was Geld verdient gehabt zu meiner Ausbildung. Ich war noch, ich glaube im zweiten Lehrjahr war ich in der Ausbildung. Als Fachinformatiker, da habe ich nur 400 Euro verdient gehabt, musste 50 Kilometer in eine Richtung fahren, also 100 am Tag. Da war so gut wie kein Geld mehr übrig am Ende des Monats, deswegen musste ich gucken, ne, wie ich rumkomme. Und dann habe ich halt ab und zu mal Aufträge angenommen, irgendwelche Portale programmieren, Webseiten programmieren. Das hat so ein bisschen geholfen. Und das habe ich immer so weitergeführt und musste halt jedes Mal quasi den neuen Arbeitgeber beweisen, dass es okay ist, dass es jetzt keine Last ist, dass eigentlich eigentlich sowas wie eine Schulung für mich, ne, die ich dann nach der Arbeit nochmal durchmache. Ich bin immer von der Arbeit gekommen. Ich habe öfters mal mindestens 8 Stunden gearbeitet, also quasi so um die 10 waren das locker, manchmal mehr. Ich habe manchmal 2 Tage am Stück gearbeitet, ohne zu schlafen, weil irgendwas geliefert werden musste und nicht warten konnte oder die Systeme liefen nicht. Und ich als Systemadministrator war halt in der Verantwortung, dass die Firma läuft. Und wo ich dann nach Hause gekommen bin, ich habe dann immer selber weiter geforscht, weiter gearbeitet und das hat halt das alles ausgemacht hier. Immer das weitermachen, sich weiterbilden, nie stehen bleiben, immer neue Sachen ausprobieren. So habe ich auch die neuen Jobs bekommen, wo ich zum Beispiel zu Consulting gewechselt bin. Ich hatte ja keine Enterprise-Erfahrung gehabt und die waren so im Enterprise-Bereich. Bosch, Siemens, Porsche. Und die haben so ziemlich Zweifel gehabt. Also ich habe noch Java so nicht drauf gehabt. Ich habe aber nur selber experimentiert. Aber ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert in die Sache. Und irgendwie nach 5 Interviews haben die doch gesagt, wir nehmen dich, verdienst so gut wie gar nichts, aber wir geben dir eine Chance. Und nach 1,5 Jahren war ich einer der Besten in der Firma. Und das habe ich mir erarbeitet durch Zusatzstunden zu Hause, weitermachen, experimentieren, eigene Projekte aufsetzen auf den Technologien, die in der Firma verwendet werden, somit ich dann das auch wieder zurückspielen konnte, damit die Firma auch quasi davon profitiert, durch schnelle Umsetzung auch. Es ist ja nicht immer so, dass wenn jemand in so einem Consulting-Aufladen arbeitet, dass man immer irgendwie up-to-date ist und sehr viele Projekte hinter sich hat. Das stimmt nicht immer und so Leute sind sehr, sehr teuer und ich habe es halt mir dann in meiner Freizeit erarbeitet.
Also war quasi auch ein Vorteil für die Firma, dass du das dir nebenbei quasi auch noch zusätzlich angeeignet hast, oder?
Ja. Genau, ich habe delivered wie 5 Mann locker, mhm. Okay. Weil ich das zum einen schon gemacht hatte, zum anderen war es für mich easy, weil ich das schon alles kannte und einiges zum Beispiel von dem Spring Framework kannte. Auch mich sehr, ich tue mich auch sehr, sehr schnell quasi anlernen und einspielen. Auch in neue Teams, also ich war zum Beispiel beim Bosch in so einem Projekt, das lief auch ganz gut. Wir haben geliefert. Und wenn jemand aus dem Team gesagt hat, nee, das schaffen wir nicht, habe ich dann in die Hand gepackt, haben uns zusammen hingesetzt, das Ding geschaukelt. Ich war immer zielstrebig und motiviert. Deswegen ist unser Unicorn ist auch ein Maniac-Unicorn, ein Maniac, der keine 100% gibt, der mehr liefert wie 100%.
Sehr, sehr wegweisend, sehr cool. Bevor wir zu One Inch kommen, ganz kurz noch zu deinem Einstieg in die Kryptowelt. 2016 hat es dich dann richtig gepackt, zuerst mit Ethereum Mining, habe ich gelesen. Wie war die Mining-Situation 2016? Jetzt natürlich heute mit Proof of Stake ist die Situation eine ganz andere, aber damals war es ja mehr oder weniger noch mehr Wilder Westen, wenn es um Mining ging, oder?
Ja, es war eine coole Zeit. Ich habe mal, meine ersten Touchpoints waren 2011. Leider habe ich kein Bitcoin gekauft damals. Ein bisschen Litecoin gemeint, auf meinem MacBook ein bisschen ausprobiert, weil mein Kollege mal darüber erzählt hat. Ich habe es nicht so wirklich gecheckt, was das für ein Benefit hat. Und dann 2016 habe ich mal so ein YouTube-Video gesehen, wo einer ein Mining Rig zusammengebaut hat, meinte er, ja, damit kann man Geld verdienen. Ich wollte jetzt kein Geld verdienen damit, ich wollte mal ausprobieren, wie das ist. Das ist so coole Technologie. Zum einen, ich habe es immer gemocht, Rechner auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen. Und da war halt interessant, mal irgendwie 7 Karten auf einmal zu schalten und dann die mal anzusteuern. Nicht nur zum Zweck von Mining, auch zum Sachen wie irgendwelche Sachen berechnen, ja. Dann hat es mich reingezogen, ja. Und als Ethereum Mining nicht mehr profitabel war, Ich habe dann einen Blog aufgemacht, wo ich dann einfach irgendwas über Krypto erzählt habe. Eigentlich, ja, eigentlich wollte ich das, habe ich das gemacht, weil ich meine Fähigkeiten verbessern wollte, wie ich was präsentiere, wie ich kommuniziere. Und zum anderen Teil war es cool, denn irgendwelche Leute sind dazu gekommen, haben dazu geschaut. Ich habe mal so Bierabende gemacht mit Flasche Bier oder zwei oder drei.
War
Und
das
dann über.
Cryptomaniacs? Also war das dieser
Ja,
YouTube-Kanal dann?
es war Cryptomaniac am Anfang und irgendwann ist es Cryptomaniacs geworden, als ich Anton kennengelernt habe, er dazugekommen ist. Das war auch so. Da war mal so ein Scam auf YouTube. Das ist im russischen Space gewesen, auf russische Sprache. Und da habe ich mal gesehen, dass jemand da so ein Scam promotet hat, so ein Ponzi-Scam. Und dann habe ich den versucht zu erklären, dass das keinen Sinn macht, da Geld reinzuwerfen. Obwohl die da das auf Smart Contracts geschrieben haben, ist trotzdem Ponzi, ja. Und ich wollte dann halt beweisen, dass es Ponzi ist und dass da man nicht trauen soll. Dann habe ich angefangen, den Smart Contract auseinanderzunehmen. Da war kein Source Code da, die haben das nicht veröffentlicht. Dann habe ich versucht zu dekompilieren und dann habe ich durchgeschaut. Anton ist dazugekommen, meinte ja, ich kann dir ein bisschen helfen. Er hat auch einiges an Erfahrung gehabt. Und wir haben die Ponzi-Scheme dazu gebracht, den Code zu veröffentlichen. Und wir sind nochmal über den Code durchgegangen. Wir haben so quasi ein Audit gemacht, haben gesagt, da ist ein Bug, da ist halt die Möglichkeit, dass der Inhaber das ganze Geld abzweigen kann, zum Beispiel. Ja, dann haben die mich angefangen zu drohen. Ich muss jetzt zur Polizei gehen. Die wollten mich umbringen oder so. Ich bin jetzt so kurz zu der Stuttgarter Polizei. Die meinten, ja, du, wir können wahrscheinlich nichts machen. Der Typ sitzt irgendwo in Russland. Er schreibt über Telegram. An Telegram kommen wir gar nicht ran. Was mich auch ziemlich gewundert hatte. Also keine IP-Adresse, kein gar nichts. Und ja, Selbstverteidigung hat keiner verboten. Ne? Und dann habe ich den gefragt, was ich machen soll. Und er meinte, ja, du kannst dir auch eine Knarre kaufen. Also eine Gaspistole ist ja illegal in Deutschland. Kannst du ja zu Hause aufbewahren und zu Verteidigungszwecken verwenden. Ich habe mir noch eine schusssichere Weste im Internet bestellt, angezogen, Knarre rausgeholt und habe im Livestream gesagt, Jungs, ihr dürft vorbeikommen. Ich bin Maniac. Und ich habe keine Angst. Es ist da halt ziemlich angeschlagen. Es war so ein Hype. So Leute haben es richtig cool gefunden. Manche haben es zu seriös genommen. Ich habe es verstanden, dass der natürlich nicht kommt. Ne? Wenn er droht, dann kommt er natürlich nicht. Ne? Wenn jemand umbringen will, dann kommt er einfach. Ja, ich habe so ein bisschen Show drumherum gemacht. Und dann die weiteren Audits mit Anton. Wir haben auch andere Projekte auseinandergenommen. Und irgendwann dann haben wir mal so Anfragen bekommen für normale Projekte. Da haben wir dann auch die Audits gemacht. Ja, und es war eine Zeit, wo wir dann auch mit anderen rumgereist sind um die Welt. Wir haben bei den Hackathons mitgemacht. Das sind so Wettbewerbe. Wir haben auch eins in Stuttgart gewonnen von Daimler Chrysler, also von Mercedes-Benz. Wir haben so einen Smart Mobility Hackathon gewonnen mit einem Prototype. Ich habe so ein paar Kartons gefunden, irgendwo im Venue unten. Ich glaube, das war in der Uni hier. Von Red Bull. Die Kartons habe ich mal zusammen geklebt mit so einem Klebeband. Ich habe so ein bisschen Hardware mitgenommen. Ich habe immer so Hardware rumliegen gehabt. So ein Touchscreen mit Raspberry Pi, mit LTE-Modem, mit so ein Display. Wer ist denn der nach dem Ausschalten nicht ausgeht? Und das Ding haben wir mal so zusammengepackt und haben uns überlegt, was wir so damit machen. Und dann haben wir so einen Bordcomputer gebaut, wo du quasi, das war so ein Auto, ne? Du hast so einen QR-Code gehabt, du konntest das, ist wie Carsharing, ja? Du konntest so einen QR-Code abscannen mit Kryptozahlen und dich nur in bestimmten Bereich quasi bewegen. Ich habe irgendwie am zweiten Abend schon die Mobile App gebaut. Das war auf Web-based, war eigentlich ziemlich easy. Ich habe das so ähnliches schon was gemacht mit Google Maps. Sah ziemlich cool aus. Ich habe auch ein bisschen schön gestylt und meine Kollegen von Porsche, die als Judge dort waren, die hat nicht geglaubt, dass wir das da gebaut haben, dass wir es gebracht haben. Ja, zum Glück haben wir es trotzdem gewonnen. War ziemlich hart, wir haben fast 2 Tage nicht geschlafen. Wir sind gar nicht rausgekommen. Wir haben uns da, dort aufgehalten, gegessen, getrunken, auch für ein, zwei Stunden geschlafen unter dem Tisch. Ja, und das war cool. Ja, 2000 Euro gewonnen auf 2. Hab immer noch diesen riesen Check da. Ja, war echt eine coole Zeit und wir waren auch überall in der Welt. Wir waren in Indien, wir waren in Südafrika, wir waren in Belarus, wir waren in New York, Boston, Denver, Berlin und noch ein paar andere Plätze. Also Paris, genau. Wir haben Avi zum Beispiel auf dem Pariser Hackathon, haben wir die Flash Loans gegeben. Also wir sind eigentlich ganz, ganz schuld an den Flash Loans. Wir haben die Technologie an Awe präsentiert und der Steine, der hat es zwar integriert, aber nie über uns gesprochen. Ich habe mal darauf angesprochen und er meinte, ja, du verstehst ja, wie es läuft, ne? Irgendwelche Hacker, die bedürfen keine.
Hast du ihm das übel genommen damals?
Ein bisschen schon, aber nach einem Gespräch in Indien haben wir uns geeinigt. Er erzählt ab und zu mal über uns und dann ist es okay. Mhm. Ja. Wir sind Freunde mit dem, also treffen uns einmal manchmal.
Es hört sich so an, als wäre damals eigentlich so die heutige DeFi-Szene oder ich sag mal die DeFi-Szene, die 2020 geprägt hat, eigentlich genau an diesen Hackathons herumgereist und hat da entsprechend präsentiert. Hat man 2019 bereits von diesem Konzept von DeFi bereits gesprochen oder war das einfach so, wir basteln einfach mal was Cooles, weil wir die Technologie verstehen und weil es so ein bisschen offene Wiese ist?
Also von DeFi hat damals noch keiner gesprochen, weil wir im Mai 2019 auf dem New Yorker Hackathon Manisch geschrieben haben. Das ist mal der Hayden Adams vorbeigelaufen, der Founder of Uniswap. Ich habe mal mit dem kurz gesprochen. Da bin ich auf die Idee mit dem Unicorn-Logo gekommen. Und dann mit Vitalik nochmal gesprochen, Buterin. Ein bisschen Feedback reingeholt. Viele haben es nicht verstanden, was wir da gebaut haben. Einer meinte, this is the next big thing. Ich habe nicht geglaubt. Aber ja, im Endeffekt, ja, das ist ziemlich groß geworden. Wir haben jetzt mehr als 130 Leute um die Welt, die da contributen. Ja, zu den Events mitreisen. Ja, das damals gab es noch kein DeFi und wir haben es einfach gebaut, weil wir haben das Produkt nicht auf dem Markt gefunden. Es ist wie beim Porsche. Also ich weiß nicht, ob du die Story von Porsche kennst. Der Ferry Porsche, der hat halt das erste Porsche gebaut, weil er sein Auto nicht gefunden hat. Ne? Und dadurch ist dann quasi neuer Standard entstanden. Ja? Ist bei uns genauso. Wir haben Aggregation erfunden auf dem Hackathon und davor hat keiner sowas angestellt und wir haben wirklich ein großes Problem gelöst und zwar immer noch heute, nicht jeder geht auf einen Aggregator und verwendet es, um selber zu swappen. Leute gehen immer noch zu Dexes, PancakeSwap oder sowas. Ich verstehe es immer noch nicht, aber ja, wir sind quasi Google, ne? Warum solltest du zu jemand anders gehen, wenn du bei uns halt die besten Resultate bekommst? Also ich spreche nicht nur von OneInch, ich spreche auch im Allgemeinen über Aggregatoren. Da gibt es noch ein paar andere Spieler auf dem Markt, die uns versuchen nachzuahmen.
Was war damals die größte Challenge, als ihr die Idee für OneInch hattet? Also war es vielleicht die APIs abzugrasen oder quasi den Zugriff auf die Liquidität zu erhalten? Oder war quasi der Markt so klein, dass es relativ easy war, eigentlich die ein paar Plattformen zu aggregieren?
Also es ist da so, OneInch wäre gar nicht da, wenn ich mit Anton nicht zusammengearbeitet hätte. Das ist eine Kombination. Auch heute würde ich hier gar nicht weitermachen ohne Anton. Das würde gar nicht funktionieren. Das ist eine Kombination zwischen meiner Persönlichkeit und seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und meiner Erfahrung. Wir haben so einen ähnlichen Erfahrungsgrad, über 18 Jahre ungefähr als Softwareentwickler.
Ist der, ich muss dich kurz unterbrechen, ist der auch ein Generalist wie du? Weil du scheinst wirklich in allen Bereichen von Cyber Security zu Backend zu Mobile Programming, scheinst du eigentlich dein Wissen aufgebaut zu haben. Ist Anton da ähnlich oder ergänzt ihr euch da unterschiedlich?
Ich würde sagen, wir ergänzen uns. Er ist mehr, also er hat iOS programmiert gehabt eine Zeit lang, er hat C++ Code geschrieben, viel mit Qt gearbeitet, war dann iOS Developer, und dann ist er zu Smart Contracts gewechselt und zu Near Protocol, wo er dann die Rainbow Bridge geschrieben hat. Das ist die Bridge, die nicht hackbar ist, würde ich mal behaupten. Oder die einzige, die es nicht gehackt wurde. Ja, er ist halt einer, der sehr intelligent ist. Also ich habe gar keine Degrees, also ich habe keine Hochschulabschlüsse. Ich habe meine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht, habe durchgearbeitet, habe dann ein Fernstudium gestartet, Fernuni Hagen, glaube ich. Auch die Sessions hier in Stuttgart besucht. Aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Ich hab geheiratet, ich habe meine Tochter bekommen. Und ja, da gab es keine Zeit. Und mir fehlt auch die höhere Mathematik zum Beispiel. Also ich habe sehr, sehr, sehr große Probleme bei Algorithmen. Was ich mehr habe als Anton, ist so mein inneres Gefühl, was mir sagt, wo wir in welche Richtung wir probieren sollten. Ja, manchmal musst du halt 10 Wege gehen und einer davon ist der richtige. Zum Beispiel bei OneInch war das so: Anton ist halt mit der Idee gekommen, mal eine Webseite zu bauen, wo du halt eine Liquidity Source aussuchst. Ja, und einen Algorithmen, der einfach das Beste dir zeigt. Weil er war sich ein bisschen leid, jedes Mal nach den Kursen zu schauen auf unterschiedlichen Exchanges, weil bei jedem Exchange hast du unterschiedliche Liquidität. So, basierend auf der Liquidität hast du unterschiedliche Preise. Und ich habe vor dem Hackathon, Monate davor, habe ich so ein bisschen mit Arbitrage-Bots experimentiert. Ich habe mir quasi in kürzester Zeit reingezogen, wie Uniswap funktioniert, wie Bankrupt funktioniert, wie sind die Smart Contracts APIs, also wie die Smart Contracts aussehen, wie kann ich mit denen interagieren, wie bekomme ich die Preise, wie mache ich einen Trade, wie mache ich eine Multi-Trade, wie splitte ich zwischen denen. Und dieses Know-how hatte eigentlich Anton schon. Er hat eigentlich Balancer-Protokoll vor Uniswap gebaut. Der Name war Multitoken. Leider ist dem Startup, wo er das gebaut hatte, er hat es auch erfunden auf dem Hackathon. Ich glaube, das war 2016 oder so. Und bei dem Startup, wo er das so weiter vorangetrieben hat, ist das Geld ausgegangen. Und ja, er hat das Wissen gehabt, das Wissen habe ich dann ein bisschen nachgeholt, meinerseits auch selbstständig. Und dann, als er mir das gezeigt hat, dann meinte ich, ja, du Anton, das macht keinen Sinn. Ne? Wenn du mal $100.000 tauschen möchtest, dann macht das ja keinen Sinn, nur in einer Quelle zu tauschen. Du musst dir halt überlegen, so wie bei den Exchanges, die du da mal draußen stehen hast. Also in Asien, du hast sehr, sehr viele Exchanges und überall kannst du deine Währung tauschen. So, und wenn du zu einem Exchange kommst und sagst, okay, ich habe $100.000, dann bekommst du halt einen richtig schlechten Rate, richtig? Dann splittest du das mal auf kleinere Einheiten und dann tust du das überall ein bisschen tauschen. Dann bekommst du halt die besten Kurse, weil im Endeffekt wird geringere Liquidität verwendet bei jedem und dann machst du quasi so eine Arbitrage. Ja? Das habe ich ihm erklärt und haben gesagt, du, vom Gefühl, da musst du mal einen Algorithmus schreiben, der genau das macht, was ich dir jetzt erzählt habe. Und der ist für 3 Stunden raus, hat nach 3 Stunden dann einen Algorithmus geliefert und das habe ich dann integriert. Ich habe das rumgepitcht, nicht jeder hat es verstanden. Einige, also einer, Leon Holmes, der Organisator von einem Hackathon, hat gesagt, das ist das nächste, was hier in Blockchain quasi explodieren wird. Ne? Ich habe nicht geglaubt, wir haben auch so gut wie nichts gewonnen. Wir haben so einen kleinen Preis bekommen von INS. die Judges, die ich gepitcht habe, so waren zwei Teams, die haben es dann nicht gecheckt. Ich war auch ganz schlecht im Pitchen. Ja, und ja, so ist es entstanden mit One Inch. Und das ist quasi so eine Kombination zwischen mir und Anton. Ich bin so gefühlgetrieben, sagen wir so. Und er ist so, der kommt zu Ideen, wie man das eventuell umsetzen kann. Manchmal setze ich selber um, basierend auf der Diskussion, also in Diskussion, was wir mit ihm hatten. Zum Beispiel das, die aktuelle Version von dem Pathfinder, die habe ich auf der Couch von meiner Schwester geschrieben, in der ersten Version mit Node.js, total super langsam, es hat funktioniert. Also diese Ansätze, die wir da mit Anton durchgesprochen haben, gebrainstormt haben, habe ich mal ausprobiert und umgesetzt, und im Endeffekt, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben inzwischen nicht nur Split zwischen den Liquidity Sources in demselben Market, zum Beispiel Ethereum USDC. Wir gehen auch durch Multipaths. Also du hast unterschiedliche Wege, die du parallel ablaufen kannst, und hast dann zum Schluss dann das, was du haben wolltest. Und dabei machst du quasi so einen Arbitrage über den ganzen Market. Nach dem One-Inch-Swap, also einem größeren Swap, wir haben auch so einen Swap über 250 Millionen gehabt, hast du keine Arbitrage-Opportunity mehr auf dem DeFi-Market. Ja, das ist so.
Im traditionellen Preisvergleichsmodell ist ja so, dass man über Vermittler, also Referral-Gebühren, eigentlich meistens Geld verdient. Du hast gesagt, OneInch ist eigentlich das Google der DeFi-Welt. Google verdient mit Werbung etc. Jetzt hat OneInch weder Werbung noch Referrals auf Uniswap etc. Wie funktioniert OneInch als Geschäft, als Business?
Ja, wir haben dreimal geraced. Das erste Mal hat es ein bisschen gedauert. Wir haben ungefähr eineinhalb Jahre gebraucht, bis wir geraced haben. Wir hatten keine Ahnung, wie man das macht. Wirklich keine Ahnung. Wir waren so schlecht im Pitchen. Aber nach 100, 200 Pitches haben wir den Dreh rausgehabt und erste Runde geraced, 2,4, glaube ich, Millionen. Zweite Runde mit 12 ungefähr. Direkt drei Monate später, und letzte Runde haben mit 100, ich glaube 56, haben wir jetzt im November nochmal geraced. Wir erweitern das, was wir jetzt schon haben, um ein Produkt für Institutionale, basierend auf der Community-Technologie, so wie es wie Red Hat, ne? Basierend auf Linux, Open-Source-Technologie, bauen die Enterprise-Zeug mit Support. Das machen wir aktuell. Wir haben eine Entity in Switzerland, da will ich nochmal raisen. Der wird wahrscheinlich Equity verkaufen, und dann gehen wir Richtung IPO irgendwann. Das Modell von den Silicon Valley Startups kennst du wahrscheinlich, ne? Raisen, Burnen, IPO. So, Coinbase zum Beispiel. In unserem Fall, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Was wir eigentlich machen als Team ist, wir liefern aggregierte Informationen, und der User macht dann selber den Exchange und so weiter und so fort. Wir fassen das Geld gar nicht an. Es gibt Protokolle, die dabei verwendet werden, die dann sicherstellen, dass der User das bekommt, was er erwartet. Wir haben noch eine zusätzliche Entity, die ist unabhängig von mir, von Anton. Die habe ich nicht gegründet, die kontrolliere ich auch nicht. Das ist die One Inch Foundation. Die liefert die App. Es gibt Core-Contributors, die da Code schreiben und contributen und dann Deployments machen. Und die Foundation macht quasi Delivery, surft die App, eigentlich eine Webseite, für die Leute, damit die quasi so einen Client haben, wo die dann mit dem One-Inch-Network interagieren können. So, es ist auch basierend auf Legal ein bisschen schwierig, ne? Wenn du Geld verdienen möchtest und dann zum Beispiel Fee charge, ja, also Fee einnimmst, quasi Gebühren für jeden Trade, kann man theoretischerweise machen, dann ist es nicht mehr dezentral. Das ist dann eher zentralisiertes Service, der auch Lizenzierung bedürft, auch KYC bedürft, Ich glaube, KYC wird sowieso kommen irgendwann für DeFi. Ich persönlich will damit gar nichts zu tun haben. Ich bin einer der Co-Founders. Ich habe das, ich bin zu der Idee gekommen. Wir haben an dem Open Source Ding da gearbeitet und auch vorangetrieben, bis dann viele, viele, viele andere dazugekommen sind. Ja, das ist halt noch so ein bisschen so eine Zone, würde ich sagen, die mit Vorsicht zu genießen ist, wo ich kein Risiko eingehen möchte. Ja, deswegen würde ich immer dagegen sein, jetzt irgendwelche Fees zu chargen, irgendwelche Fees einzunehmen, in irgendwelche Taschen von Developers oder so. Es gibt ein dezentrales Projekt und das ist Swanish Network. Es gibt eine DAO, die Leftovers verdient. Das ist sowas wie, wir nennen das Dust, Staub, was übrig bleibt, wenn jemand einen Trade macht und beim Trade mehr ankommt als erwartet, weil die Preise sich geändert haben, das passiert mal. Wenn der User weniger bekommt, wie erwartet, dann wird die Transaktion einfach zurückgerollt. Ja, das sind auch so Benefits von Ethereum und im Vergleich zu den zentralisierten Services. Man kann immer was zurückrollen. Ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendwas nicht richtig zutrifft, dann kann ich einfach ein Rollback machen. So, und dieser Dust, der sammelt sich so ein bisschen und inzwischen haben wir seit dem Launch, ich glaube Anfang dieses Jahres, haben wir das Zeug gelauncht in der Community, dass es gesammelt wird in der DAO. Es sind 16 Millionen Dollar eingesammelt worden. Das liegt in Multisig. Die DAO hat das Recht, das zu verwalten. Ich selber kontrolliere das nicht, Anton kontrolliert das auch nicht. Auch die anderen Co-Contributors, so, die DAO entscheidet. Bis jetzt wurde noch nichts damit gemacht. Ich hoffe, irgendwann wird was Sinnvolles damit gemacht. Zumindest irgendwelche Charity-Geschichten. Aber für die Weiterentwicklung von dem Projekt ist vielleicht sinnvoll, auch Leute zu sponsern, die über das Swanish Network sprechen. Quasi auch educaten, ja. Oder Sachen entwickeln, die können damit bezahlt werden. Ja. Das geht halt so in die Richtung Dezentralisierung. Auch die ganzen Protokolle, unterschiedliche Produkte, die dazukommen, können auch von anderen Firmen und unabhängigen Programmierern kommen. Wir haben ein paar Projekte, zum Beispiel der zentrale Storage, das ist auch ein eigenes Team, was das Ding entwickelt. Die contributen das in OneInch Network. Die fahren jetzt ein bisschen eigene Schiene mit eigenem Brand. Aber ich bin mir sicher, die werden dann komplett bald unter OneInch Network laufen. Ich hoffe zumindest, weil die haben sehr, sehr coole Technologie. Ich weiß nicht, ob du die Silicon Valley Series angeschaut hast
Natürlich.
Auf Amazon. Ja. Die haben ja diesen Decentralized Storage gebaut. Mhm. Genau das haben die Jungs auch gebaut, schon in 2018. Mhm. Ja, und die haben, genauso wie in der Serie, die haben Tankstellenkette, haben die quasi versorgt mit Software, die eigentlich gar keine Server gebraucht hatte und nur so ein dezentrales Netzwerk brauchte. Und die haben auf jeden Rechner was drauf gemacht. So eine Node, die dann quasi als Teil des Speichers funktioniert hat. Und die ganzen Files, die waren alle encrypted mit Private Keys, so keiner konnte die einsehen. Wirklich das, was die da in der Serie gezeigt haben. Die haben das schon. Und die bauen das jetzt auch für DeFi. Wir haben noch ein Projekt, die bauen gerade ein Hardware-Wallet mit One-Inch-Branded als Alternative zu Ledger und Trezor. Und das als Open Source, was zum Beispiel bei Ledger fehlt, weil Ledger sagt, wir haben unsere Magic da in dem Chip. Wer sagt mir, dass das ein richtiges Random ist und nicht, was man halt vorberechnen kann und dann später dann alle Ledger mal drainen kann, ne, wenn das rauskommt. Und deswegen müssen wir halt Open Source fahren, das ist genauso wie bei OneInch, unsere Smart Contracts Open Source sind. Genauso wie bei Linux muss man auch dann Produkte weiter vorantreiben mit jetzt auch Hardware. Warum nicht? Ich sehe in der Zukunft eventuell auch ein Web3-Terminal. Quasi jetzt nicht ein Handy, aber so in die Richtung, dass du halt direkt Zugriff auf die Web3-Projekte hast, unabhängig wo du bist, und du kommunizierst quasi Peer-to-Peer, decentralized manner, quasi durch die Ethereum-Nodes direkt, ohne irgendwelche Zwischenfirmen dazwischen zu haben, die irgendwie Single Point of Failure dann.
Also eine Art Bloomberg, aber dezentralisiert und Web3-mäßig quasi, ja.
Ja, dass du quasi unterschiedliche Projekte auch aufmachen kannst, du, durch den Web Store zum Beispiel, kannst du dann runterladen. Und dann kannst du zum Beispiel auf Uniswap gehen, du kannst auf unseren Position aufbauen, du kannst auf Compound gehen oder Aave, legst dein Ethereum an und dann holst du mal USDC, weil du mal für deine Miete zahlen musst und keine Ethereum verkaufen möchtest. Also das Zeug muss irgendwo sein, ne? Und aktuell haben wir halt das Problem, dass zum Beispiel Uniswap hat ein Frontend, ne? Und die sind dafür verantwortlich, ja. Und die machen halt, was die wollen damit. Und theoretischerweise, wenn die gehackt werden, kann es sein, dass auch dass jemand was mit der Webseite macht und alle Benutzer dann auch gehackt werden dadurch, ja, weil die dann zum Beispiel irgendwelche Transaktionen machen, die dann alle Tokens mal wegschickt. Das ist schon mal mit mehrmals passiert. Irgendjemand, ich glaube einer der Founders von Nexus Mutual, glaube ich. Sein Rechner wurde gehackt, MetaMask wurde manipuliert und dann hat er irgendwie eine Transaktion unterschrieben und sein Geld ist raus. Sowas kann passieren, deswegen müssen wir halt irgendwie so eine Open-Source-Hardware-Lösung haben, meiner Meinung nach. Aber da gibt es noch viele, viele, viele andere Ideen, wo man halt noch was machen kann. Meiner Meinung nach, es ist halt diese .com Geschichte, die wir mal hatten. Ich hoffe, keine Blase. aber von den Möglichkeiten, also einige Developer können hier einige schaukeln, meiner Meinung nach.
Das heißt, One-Inch Network als, ich sag mal, Firma hat eigentlich so ein bisschen das Ziel, etwas Ähnliches wie Aave Arc anzugehen, also so ein bisschen die institutionelle Schiene zu fahren, vielleicht ein Produkt optimiert für den institutionellen oder vielleicht den Enterprise-Bereich. Du, Sergei, möchtest hingegen auch One-Inch Network zum IPO bringen und das Ganze dann eigentlich noch größer machen und vielleicht in unterschiedliche Sparten gehen. Ist das richtig?
Ich muss dich korrigieren. One-Inch Network ist keine Firma.
Okay.
One-Inch Network ist ein Projekt, was die Dezentralisierung anstrebt. Ja? Wir haben, so wie erklärt, auch eine DAO, wir haben auch eine unabhängige Organisation Foundation, wir haben die Core Contributors, die weltweit verstreut sind. Ich persönlich will IPO mit der Schweizer Firma machen, für die Institutionalen, basierend auf der Community-Technologie, die wir bei OneH Network haben. Die Smart Contracts, die sind ja alle Open Source und unter MIT-License. Basierend auf den Technologien können wir easy Institutional Product bauen, wo auch man auch KYC machen kann. Ja? Zuerst mit Institutionalen, dann auch jeden onboarden. Das wird irgendwann kommen. Und dann ist auch klar, dass das Geld, was da drin ist, auch so richtig sauber ist, weil zum Beispiel aktuell hast du in DeFi, irgendein Hacker macht einen Swap auf Uniswap oder legt ins Uniswap, dann ist das Geld nicht super, super sauber, würde ich mal behaupten. Gut, je nachdem, wie man das bewertet, ja, auf einer Compliance aus. Also ich persönlich würde gerne so ein Institutional Product bauen, da sind wir auch gerade dran. Ich will auch irgendwann IPO machen. Nicht um das Geld zu verdienen und quasi in die eigene Tasche zu legen oder so, um einfach weiter wachsen zu können, weiter das ausbauen zu können und weiter vorantreiben zu können. Ich sehe DeFi als die bessere Lösung für das aktuelle Finanzsystem. Wenn eine Bank mit einer anderen Bank tauschen möchte, dann brauchst du keine Middlemen, brauchst keine Broker. Du brauchst nur ein bisschen Smart Contract Code, der innerhalb von Next Block 12 Sekunden aktuell auf Ethereum ausgeführt wird, die Transaktion, und du musst keine Vertrauen. Es muss trustless sein, ja. Permissionless, trustless. Code ist law quasi. Alles, was im Code, im Smart Contract niedergeschrieben ist, gilt und alles andere gilt nicht. Ja. Und da haben wir diesen Faktor Mensch nicht mehr. Ja. Wenn du mal überlegst, was jetzt vor kurzem passiert ist mit FTX, da haben Leute einem Menschen vertraut und der hat einige Sachen falsch gemacht. Also der Sam von FTX ist auch einer unserer Investoren, Backers. Und wir haben das Glück gehabt, dass halt wir geschaut haben, dass keiner große Anteile bekommt. Haben natürlich geschaut, dass die halt einen Value-Add bringen. Und so, Sam war, also wo ich mit dem gesprochen habe, der war sehr intelligent, sah zumindest so aus. Er ist auch sehr intelligent, aber manche Menschen machen halt krasse Sachen, wenn es ums Geld geht. Ja. Und der hat sich vertan. Ne? Ihm haben auf einmal 8 Milliarden Dollar nicht gereicht. Wirecard, ja, BaFin reguliert. Und dass die sowas abgezogen haben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Da frage ich mich auch, inwiefern kann man überhaupt regulieren? Vielleicht macht das Sinn, das zu reduzieren. Du machst die Menschen weg und lässt den Code da und dann musst du weniger regulieren. Dann, die Menschen musst du nicht mehr kontrollieren oder irgendwie in deine Richtung führen. Du musst nur sicherstellen, dass es auf Code-Ebene richtig gemacht ist. Und das, in die Richtung würde ich gerne mal sehen, dass die Regulatoren auch gehen. Das BaFin sich auch überlegt, okay, die arbeiten schon mit ein paar anderen Firmen zusammen, mit denen war ich mal im Gespräch, um quasi so eine regulierte Lösung für DeFi-Produkte zu finden. Je weniger man Menschen einbezieht, desto besser ist das. Ja? Desto weniger gibt es auch zu kontrollieren. Gut zu prüfen ist einfach. Du engagierst 10 Firmen, die machen Security Audit und sagen dir, okay, da ist alles klar. Mhm. Ja, und bestimmte Prozesse können auch im Code verankert werden. Ja, wenn man bestimmte Standards einführen möchte, dann kann man das auch machen. Ja.
Also fast schon Open Source Regulierung in diese Richtung auch. Also ich sehe ja. ich sehe das den Punkt absolut, den du genannt hast. Vor allem führt es ja dann, also im schlimmsten Fall, zu einer Überregulierung der Plattformen und Protokolle, die eigentlich genau diesen Problemen aus dem Weg gehen möchten. Oder wir kennen das Problem, ja. Wir werden in den gleichen Topf geworfen, oder DeFi wird in den gleichen Topf geworfen wie CeFi und die zentralisierten Börsen etc.
Aber selbst da frage ich mich, wie funktioniert das bei den FTX? Hat sowas Krasses abgezogen, genauso wie Wirecard. Ja? Mhm. Wie haben die reguliert? Das ist halt die Frage. Ne? Meiner Meinung nach, ja, da wurde gänzlich was falsch gemacht.
Ja, absolut. Und da gehen ja die Diskussionen dann auch hin bezüglich des politischen Einflusses, welches Sam Bankman-Fried ja in Washington hatte und sich da entsprechend fast eingekauft hat, um entsprechend auch gute Zeitungsartikel zu erhalten etc. Oder ich glaube, da müssen die Regulatoren definitiv auch in den Spiegel schauen und das Ganze ein bisschen aufräumen. Jetzt hast du vorhin von Uniswap Hayden Adams gesprochen. Der ist heute bzw. diese Tage wieder in den Medien, hauptsächlich weil Uniswap eine Data Privacy Änderung gemacht hat oder plant zu machen. Es geht darum, dass sie gemäß ihren Angaben eher anonymisierte Informationen sammeln möchten. Du hast vorhin gesagt, vor allem wenn du den institutionellen Weg gehen möchtest, wird es wahrscheinlich auch in Richtung KYC gehen. Wie stehst du zu der ganzen Debatte? Auf der einen Seite KYC AML für den Endkonsumenten. Ich glaube, bei den institutionellen Investoren, die würden das Produkt auch nicht anfassen, wenn es nicht KYC und AML ist. Also vielleicht eine separate Sparte für die großen Kunden. Aber wie siehst du das Thema für die Endkunden, vor allem auch im Angesicht dem, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Ich denke mal, KYC wird kommen. Wir müssen uns halt noch Gedanken machen, wie das aussehen soll, weil in DeFi sehen bestimmte Sachen anders aus wie in den traditionellen Finanzen aus. Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, Vitalik spricht auch in die Richtung schon. NFT, die nicht verschoben werden kann, Und da ist Funk hat, dass du über unterschiedliche Validatoren geprüft wurdest, dass du derjenige bist, ja, ja, und keinen Blödsinn machst. Das ist okay. Weil ich muss auch bei Coinbase mein KYC machen. Ich muss bei Binance auch mein KYC machen. Und ich, wenn ich zu einer Bank gehe und ein Konto eröffne, dann muss ich da auch mal durch die Prozesse. Und das ist nichts Neues, sonst ist auch kein Schmerz. Du machst das nur einmal und dann hast du Zugang für bestimmte Produkte. Ich denke mal, es gibt Leute wie Curve zum Beispiel, die wollen das gar nicht. Die sehen auch keinen Benefits davon. Meiner Meinung nach, man muss nicht unbedingt KYC einführen, DeFi. Es funktioniert heute schon ganz gut. Zum Beispiel, wenn du auf Uniswap getradet hast, also du hast Firmen gekauft, über Coinbase zum Beispiel, hast ein bisschen getradet, hast ein bisschen gefarmt, alles verkauft zu USDC und dann auf Coinbase rübergeschoben. Ja? Wenn du mal so einen Withdraw machst, musst du dann deiner Bank auch erklären, wo das Geld herkommt. Richtig? Und du bringst denen einfach die Reports von Coinly, da gibt es ein paar gute Provider. Und dann sagst du denen, hier, ich habe da ein bisschen getradet und da kommt mein Geld her. Und das ist okay. Und das funktioniert.
Aber spricht das nicht gegen diesen Trustless und Permissionless Ethos, den die Kryptowelt eigentlich genau versucht einzuführen? Also ist es dann nicht eben genau wieder die zentrale Einheit, die sagen kann, ja, aber Sergey, ich erklär mir mal Transaktion 22, dann erklärst du es und dann sagen sie nein. Compliance hat geprüft und sagt, nein, sorry, können wir nicht auszahlen. Solche Fälle höre ich heute noch bei Leuten, die auch von KYC-Konten Geld auf das Bankkonto zum Beispiel auszahlen möchten, oder?
Ja, das ist abhängig von dem Institut. Es gibt Banken, die haben richtig Angst. Mir hat auch eine Bank zugemacht. Die haben es nicht verstanden. Ich habe 3 Stunden lang gepitcht, erklärt, so einen Stapel vorgelegt. Es ist auch bei mir, ich bin in Deutschland, jeden Gewinn muss man auch wunderbar versteuern und 47% an das Vaterland zahlen. Ich habe gar kein Problem damit. Ich habe meine Familie, ich habe meine Tochter, ich will nicht im Gefängnis sitzen. Deswegen habe ich auch sehr viel Steuern gezahlt für die Farming-Geschichten, für Uniswap Drop, für Curve Drop. Da habe ich alles angegeben als Verdienst und habe dafür bezahlt. Und wenn eine Bank sagt, nee, dann ist halt so. Es gibt andere Banken, die offener sind, ja? Die auch verstehen, was da passiert. Und wenn du kein Crime machst, dann passiert eigentlich nichts normalerweise, soweit ich das kenne. Es gibt gute Banken wie Solaris Bank, die sind zwar B2B, nur die Bank hat jetzt zugemacht, die haben ja mit Solaris gearbeitet. Vielleicht ein kleiner Insider, wir kommen auch mit eigener Bankfunktion in einer Wallet, in unserer Wallet. So, da kannst du auch deinen Bankaccount aufmachen und dann mit der Bank was zu tun haben, die auch was versteht von Krypto. Die versteht auch, wenn du mal bei Compound mal eine Zeit lang warst und dass du da was verdient hast, dass es okay so ist, ja. Klar, nochmal, KYC kann theoretischerweise eingeführt werden für DeFi. Ich bin der Meinung, es ist vielleicht der falsche Ansatz, weil es funktioniert heutzutage schon. Jedes Mal, wenn du auscashen möchtest, musst du durch die Verifizierung und vielleicht später, wenn du mal in so einen Café gehst und dann mit USDC zahlst oder URT, und der dann das annimmt, ist ja okay für dich. Ne? Er macht quasi dann die Prüfung mit dir. Ne? Das ist ja, dass du, ja, bei $10 machst du wahrscheinlich nicht so einen Aufwand. Wenn er dann seine $10.000 auscasht am Ende des Monats, dann muss er quasi beweisen, mit wem er da interagiert hat. Aber es ist heutzutage genauso wie mit Cash. Ich komme da in den Laden, zahle mit Cash. Er weiß ja nicht, wo ich meine Cash habe, oder? Klar, meine Cash habe ich aus dem Bankautomaten. Aber es gibt auch andere Geschichten, ja, andere Leute, die halt irgendwie, ja, das Geld waschen oder so. Klar, man muss das bekämpfen. Quasi so eine Art Compliance haben für bestimmte Sachen, aber überregulieren ist auch falsch, meiner Meinung nach.
Vielleicht noch, bevor wir zur letzten Frage kommen, jetzt, wenn wir über Regulierung sprechen und über die Zukunft, ist CBDC ein Thema, das immer wieder erwähnt wird. Wo siehst du CBDCs in das DeFi-Konzept einspielen? Gibt es da überhaupt ein Zusammenspiel oder ist das so ein bisschen komplett auf der Gegenseite von dem, was du als Vision für die DeFi-Welt siehst?
Was meinst du?
Mit Central Bank Digital Currencies, also den, wenn eine EZB den digitalen Euro ausgeben würde oder eine SNB okay. in der Schweiz, so etwas, oder?
So, wenn die das machen, ist cool. Dann haben wir mehr Trust. Also wenn die das auf Ethereum machen, wäre noch super. Dann haben wir mehr Trust, weil aktuell verwenden wir zum Beispiel USDC oder UST oder Tether. UCT und die können ja auch blocken. Ne? Und ich habe nicht so super Gefühl, wenn eine Firma dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel meine Wallet zu blockieren. Ja? Einfach so. Ne? Die können das machen. Ja? Und da hätte ich mehr Vertrauen in eine Zentralbank, ja, europäische Zentralbank, dass das nach dem Rechnen geht. Ja. Und zum Beispiel USDC kann auch pleite gehen. Ne? Auch Tether kann pleite gehen. Und genauso wie mit FTX. Ne? Die können auch da sich verspekulieren und können auch pleite gehen. Da habe ich auch kein Vertrauen. Bei Zentralbank habe ich andere Gefühle. Ne? Da ist ein bisschen viel mehr dahinter. Ja. Und auch striktere Prozesse. Wenn die das machen, dann bedeutet das auch bessere Adoption, würde ich mal behaupten. Dann kann ich meinen Euro in meiner Wallet, Ethereum-Wallet halten. Das ist doch super. Dann muss ich das nicht mehr zu Papiergeld konvertieren, ne? Oder zu Bankgeld, wo mein Geld nur bis 100.000 gesichert ist. Ja? Ich hab meine Euros auf meinem Wallet und ich muss keinem vertrauen. Und das ist wunderbar. Selbst Custodian ist die Zukunft meiner Meinung nach. Ja. Also meiner Meinung nach, man sollte keinem vertrauen. Ja. Wenn es um Geld geht und nicht um andere Geschichten. Ich bin der Meinung, man sollte immer gucken, prüfen, schauen. Ja.
Ist jetzt halt die Frage, ob die CBDCs schlussendlich auf der Ethereum-Blockchain rauskommen. Ich sag mal, hoffen wir es, aber wir werden es sehen. Oder
wir müssen es denen beibringen. Ja. Wenn die mit eigener Chain kommen, dann wird das nicht funktionieren. Die müssen auf dem Ethereum-Mainnet sein. Besser wie Ethereum kann nur Ethereum werden. Ja. Und das hat Ethereum sich schon mehrfach bewiesen mit dem Proof of Stake. Jetzt sind wir grün. Token ist auch deflationary geworden, also es wird mehr verbrannt wie generiert, inzwischen durch die höheren Gaspreise. Da gibt es so eine coole Webseite, ich habe vergessen, wie die heißt. Da kann man nachschauen, wie das mit dem Burnen ist, wie viel geburnt wird.
Cool. Sergej, sagen wir, ein Zuhörer vom Podcast ist in deiner Situation wie vor, sagen wir, 10, 15 Jahren oder sagen wir, er ist 17, 16, ist ein Tinkerer, spielt entsprechend entweder Games oder ist am Programmieren etc., interessiert sich für die Kryptowelt, hat dieses Interview gehört und was würdest du dieser Person jetzt anraten? Welcher Bereich in der Kryptowelt wäre spannend für jemanden, der, sagen wir, komplett neu in diese Industrie einsteigen würde?
Ich würde empfehlen, zu den Hackathons zu gehen. Zu so vielen Hackathons wie nur möglich. Reist um die Welt, baut ein Netzwerk auf. Ihr werdet sehr coole Menschen kennenlernen. Ihr werdet euch sehr weiterbilden. 2 Tage ohne Schlaf pusht sowas von vorwärts. In den 2 Tagen lernst du so viel, wie du eventuell in einem halben Jahr lernst, in Ausbildung oder irgendwo auf der Arbeit, machst du irgendwie ein Projekt. Du lernst schnell zu liefern, qualitativ zu liefern. Und du wirst viel, viel kreativer, weil du mit sehr, sehr vielen kreativen Menschen noch zusammenarbeitest. Und dann kommst du zu deinem eigenen Weg. Ja, dann baust du auf einen den Hackathons irgendwas, was auch ankommt und auch Sinn und Zweck hat. Und wenn es nicht klappt, dann wiederholst, probier's nochmal. Das haben wir gemacht, 17 Hackathons. Wir haben in den ersten Hackathon, also wir haben ein halbes Jahr gebraucht, bis wir Main Prize geholt haben von Ethereum Global. Und dann nochmal ein halbes Jahr für den zweiten. In den ganzen 17 Hackathons haben wir nur zweimal den Hauptpreis geholt. Ansonsten haben wir halt von den Sponsoren was geholt, weil wir die integriert haben, ob die das cool fanden. Wenn du hinfällst, aufstehen. Ist wie im BJJ. Ich mache auch Brazilian Jiu-Jitsu, das ist sowas wie Judo. Wenn du hinfällst und jemand besser ist wie du, probier's nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Und irgendwann bist du besser wie derjenige. Aber es gibt immer noch einen, der besser ist wie du. Deswegen, Competition ist immer gut und Competition bringt dich dazu, dich weiterzuentwickeln und dich zu verbessern. Ja.
Tolle Schlussworte. Serge, wenn Leute mehr über dich und OneInch erfahren möchten, wo sollen wir sie hinschicken? Eine oder zwei URLs, die wir dann entsprechend verlinken können?
Ja, es gibt die Foundation-Website oneinch.io. Da könnt ihr viele Ressourcen finden. Da gibt es Dokumentationen, da gibt es auch Links zum Twitter-Account. Wenn ihr up-to-date sein möchtet, einfach auf Twitter gehen, auf OneInch. Alle Neuigkeiten kommen dahin. Über mich, ich habe auch Twitter-Account, D6. Ich findet mich auch auf der Contributors-Website unter oneinch.io. Auch die anderen Leute, wenn ihr mal Fragen habt oder so, wenn ihr da mitmachen wollt, ihr könnt da anschreiben, die Leute. Wir suchen immer engagierte, coole Leute, die mit uns das Ganze schaukeln.
Sehr cool. Serge, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich bereits jetzt schon auf das nächste Gespräch.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.